Jetzt aber.
Ja, Prost, Gregor.
Ja.
Du hast?
USB 3.
Willkommen beim Biertaucher-Podcast Nummer 105. Es ist der 20.05.2013 und wir befinden uns in der Stiegl-Ambulanz im alten AKH, weil wir nur zu zweit sind und weil es Pfingsten ist und da ist Wien erfreulicherweise sehr ohne Wiener und dadurch ist viel Platz.
Ich habe schon gemeint, dass das eine typische Wiener Ansicht ist. Wien ist am schönsten ohne Wiener.
Genau, ja.
Naja. Aber das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonik.com.
Jetzt müssen wir das ändern. Das ist jetzt nämlich nicht mehr die Internetagentur aus Graz, sondern die Internetagentur aus Österreich. Also die Graz ist schon zu klein.
Ah, okay, gut. Schweiz mal Österreich. Ja. Jacke wie Hose für uns.
Nächstes Jahr die Internetagentur aus Mitteleuropa, übernächstes Jahr die Internetagentur aus Europa und dann langsam planetenweise.
Planetenweise geht das da weiter. Schön.
Jo, Gregor, meine rituelle Frage, hast du etwas erlebt, seit du letztes Mal im Podcast warst?
Ja, wenig überraschend, schon öfters angekündigt. Ich war ja in Berlin und habe mir die Republika angeschaut. Und darüber wollte ich berichten. Bevor ich darüber allerdings berichte, habe ich noch ein uralt Erratum, einen Fehler, den ich eingebaut habe. Ich habe mich nämlich 1-Art am 1. April reinlegen lassen. Und habe im Biertauchern das Brühwarm weitererzählt.
Das ist ja
vom Manus spielt Podcast oder jetzt Insert Moin heißt er jetzt.
Okay.
Und das ist ein GEMA-Podcast, von dem habe ich schon öfters erzählt. Ja, und der hat das auf sehr professionelle Weise gemacht. Da habe ich damals darüber berichtet, dass dieser Podcast gekauft worden ist, von, glaube ich, Game One oder halt.
Ach so, und das war einfach nur ein Scherz.
Aber ein ziemlich professionell aufgezogener, weil sie haben so eine wirklich eine ältere Stimme dann auch eingeladen gehabt, der sagt, ja, und wir überlegen uns schon, was für Geschäftskonzepte wir rausnehmen können. Also absolut bare Münze. Und ich bin jetzt nur letztens wieder drüber gestolpert. Die haben jetzt auch Jubiläum gefeiert. Mhm. Ich glaube, 200. Es war irgendwie so ein selbst ausgesuchtes Jubiläum, 240. Folge oder so. Und ja, da haben sie das Ganze nochmal erwähnt. Und ich bin schon früher drauf gekommen und habe mir immer schon vorgenommen, das werde ich jetzt schon noch droppen. Was falsch ist, muss richtig gemacht werden. Aber ja, jetzt habe ich das mal hiermit getan. Und jetzt gleich zur Republika, meinst du?
Naja, vielleicht könnte man so Teaser einen kleinen Themenüberblick geben. Hast du außer der Republika noch etwas, was du berichten wirst?
Ja, ich habe mir den Blechmann angeschaut, den Iron Man 3.
Okay.
Und ich habe ein Buch gelesen von der Eva Menasse, Quasi Kristalle. Und das ist wahrscheinlich schon das Passivste, was ich gemacht habe, weil das habe ich auf der Couch erledigt. Aber zumindest ein Live-Event angeschaut per Stream. Ich habe mir die Google I.O. zu 60%, sagen wir mal, angeschaut. Ja. Was hast du erlebt?
Ja, relativ wenig. Ich war im Kino und habe mir Epic angeschaut und meiner Liebe für Kinderfilme im Kino gefreut. Und außerdem habe ich ein Buch nochmals gelesen, nämlich M. Agenzi von Neil Strauss. Das habe ich eh schon mal gelesen gehabt, aber es war so gut, habe ich nochmal gelesen. Und ich habe mich herumgespielt mit dem neuen Scratch. Das ist jetzt schon, ich glaube, schon wieder einen Monat her. Das wurde überarbeitet. Scratch ist so ein Programmiersystem für Kinder und große Kindsköpfe wie mich, wo du so durch Herumschieben von Symbolen, also Sprites programmieren kannst und kleine Filme über Spiele machen kannst. Und das gibt es jetzt eben schon in einer neuen Version, die rein HTML5-basiert im Browser läuft.
Sehr gut.
Und darüber kann ich erzählen.
Na dann starten wir mal los, oder? Es wird jetzt eh ein längerer Block werden. Mal schauen, wie lange. Ich hab jetzt noch die Republika. Ist eine Konferenz, über die ich schon vor 2 Jahren mal berichtet habe.
Du warst jetzt nicht mehr zum ersten Mal dort, sondern du warst schon mal dort, oder?
Ich bin war jetzt zum dritten Mal dort.
Oh, okay.
Genau.
Okay.
Also 2-mal war ich schon vorher dort und ein Jahr, letztes Jahr, habe ich ja ausgelassen. Letztes Jahr war ich zwar schon um diese Zeit in Berlin, allerdings habe ich da die Documenta besucht in Kassel und deswegen die Republika ausgelassen. Ja, und dieses Jahr war ich wieder, es war jetzt ziemlich viel neu für mich, weil beim letzten Mal, wo ich dort war, war das noch auf einer anderen Location.
Okay.
Und das ist ja immer eine große Umstellung bei solchen Großveranstaltungen und die Location auch ziemlich wichtig. Also vorher war sie am Friedrichspalast, das ist ein großer Veranstaltungsort mit einer riesengroßen Bühne und zweigeteilt. Es gab dann eben bei der alten Location noch in der Nähe ein Gebäude, die Kalkscheune, wo dann die kleineren Workshops drinnen waren. Und das hat mir eigentlich damals schon ziemlich gut gefallen. Ein Nachteil war an der Kalkscheune, es war schon zu klein dann gegen Ende hin. Also beim zweiten Mal, wo ich da war, waren die ganzen Stiegenhäuser voll, das Gebäude war nicht dafür ausgelegt. Mhm. Und das war bei den ersten zwei Republikas wirklich auffallend schlecht war, was bei vielen Veranstaltungen jetzt nicht überraschend ist, ist, dass das WLAN halt nicht funktioniert hat.
Okay, ja. Also Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, die Republika.
Also bei diesen ersten Veranstaltungen ist gut. Wie lange gibt es die? Seit 2007 wird die Republika veranstaltet. Also es ist jetzt schon zum 7. oder zum 8. Mal. Und jetzt sind sie umgesiedelt in eine Location, die nennt sich Berlin Station oder Berlin Station. Wenn du mich fragst, sind das ehemalige Zughallen, also nicht wirklich Züge gelagert, aber zumindest zu einem Zuglagergebäude gehörend. Okay. Und es war ziemlich gemütlich für uns zu erreichen. Wir waren noch so 6 Stationen entfernt. Man steigt direkt Oberstation Gleis Dreieck aus, geht 3 Meter und war in dieser Location drinnen. Und es ist insofern sehr angenehm, die neue Location, weil jetzt alles halt an einem Platz ist. Mhm. Also das ist alles in diesem Gebäude auf 2 Ebenen verteilt. Also in der ebenerdigen Ebene sind die ganz, ganz großen Bühnen, dort wo die Keynotes gehalten werden.
Es sind immer mehrere Tracks gleichzeitig. Also
man muss da auch ziemlich managen und schauen. Okay, das war gar nicht so einfach. Am praktischsten, wie es wahrscheinlich so klarerweise ist, ist eigentlich, wenn man sich ganz normale Papierpläne erholt, wo diese Tracks draufstehen. Mhm. Weil sie haben schon eine eigene App rausgebracht oder so, aber man kennt das ja, wenn man dann am Tablet rumwischt, dann findet man das nicht, man muss hin und her zoomen, man klickt, dann funktioniert das Internet vielleicht doch einen Augenblick.
Ja, ja, ja.
Es macht einen
nervös. Die Leute mit Papierplan haben die
gute analoge funktioniert da schon am besten. Es ist ziemlich offen gestaltet. Also Location hat mir einfach ziemlich gut gefallen, weil da ist einen großen Innenhof, der frei ist. Da haben sie schon mal eine große Bar hingebaut, wo es dann auch zu Mittag Verköstigungen gegeben hat. So eine Grillstation, wo es, by the way, ganz, ganz leckere gegrillte Sachen gegeben hat. Und wo man auf Plastikstühlen sitzen konnte und seine Mate trinken konnte. Und dann konnte man schon durch so einen großen Glasfront, kam man dann ins Innere. Und schon allein das Design hat mir ganz gut gefallen. Das haben alles durch so weiße Kartonboxen aufgebaut. Also auch, es gab keine klassischen Messestände, sondern es gab einfach nur so diese Boxen, die aufgebaut waren. Die waren teilweise bemalt und auch mit einem eigenen Artwork versehen. Das hat alles sehr konsistent, sehr einfach, also so typisch modern, minimalistisch zusammengebaut, aber dadurch auch ganz gut.
Und wie viele Leute, schätzt du, waren jetzt dort? Also,
ich kann's.
War es voll? Oder?
Es war schon, also die Veranstaltung auf jeden Fall hat sich gesund gewachsen, kann man sagen. Aber es war gut gefüllt und man musste auch bei größeren Tracks, also wo jetzt wirklich so bekanntere Namen aufgetreten sind, schon aufpassen, dass man reinkommt bei gewissen Sälen. Allerdings ist man sich jetzt nicht auf die Füße getreten. Sie haben auch da geschaut, dass es irgendwie so einen Platz der Begegnung gibt. Also viele beschreiben ja die Republika, also viele, die dort sind, dass sie weniger die Tracks dann auch im Endeffekt anschauen, sondern dass sie sich treffen. Ja. Mhm. Also gehässige Stimmen meinen, ist so das Klassentreffen der Podcaster und der Blogger. Ja. Und man hat auch sehr viele bekannte Gesichter gesehen. Also viele Stimmen, die ich einfach wöchentlich und tagtäglich höre, habe ich dort irgendwie wieder mal gesehen. Also allen
voran. Wir haben dich dann aber nicht erkannt. Ah, natürlich. Du bist mein Hörer.
Ja, genau. Bravo! nein, ich bin da relativ ungekannt.
Und du bist mit dem Biertaucher-Podcast-T-Shirt herumgelaufen, oder?
Ganz stealth. Ich bin ja nicht so marketingtechnisch. Ich habe wenig Werbung gemacht für den Biertaucher-Podcast.
Wurdest du auch nicht erkannt.
Ich habe es genossen also einerseits ist es ja bei mir so, dass ich, wenn ich so alleine rumhirsche, dann doch etwas schüchtern bin. Ehrlich zu sagen, nicht umsonst kommuniziere ich mit der Welt am liebsten über einen RSS in Sachen Podcast. Andererseits genieße ich es einfach auch total dort, einfach nur Besucher zu sein und ein bisschen über die parallel bei den Veranstaltungen und bei den Tracks, wo man drinnen hockt, zu twittern und so, das nimmt einen in Anspruch, um zu quatschen und seine nächsten Vorträge anzuschauen. Das reicht dann eigentlich. Außerdem, eins fehlt der Republika nicht, und das ist Dokumentation über das Event. Das heißt, Es ist dort eine,
dokumentiert sich selber,
eine Podcaster-Dichte oder zumindest Leute, nicht nur Podcast eigentlich, Videoblogger. Also ganz viele Leute mit Kameras und mit Audio-Equipment. Es wurde gefilmt ohne Ende und ich habe ja auch jetzt die Woche, nach der Republika ist ja schon 2 Wochen her, damit nahtlos verbringen können, dass ich jeden Tag ein paar Vorträge mir noch anschaue. Erstens wird von der Republika selber jeder Track aufgezeichnet, fast jeder Track, also zumindest in den großen Vortragsräumen.
Und ist dann auch online nachher.
Richtig, genau. Du kannst das alles, also ich habe viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, die hätte ich gern gesehen, die man aber nicht schafft, weil immer 2-3 Vorträge parallel laufen, konnte ich so noch nachholen. Und zusätzlich gab es natürlich, also der ganz bekannte Tim Pritlaff natürlich, hat zusammen mit den Wikigeeks, die ich auch schon ein paar Mal besprochen habe, hat ein eigenes Sendezentrum dort gehabt, zusammen mit einer größeren Redaktion, einfach Leute, die dort gearbeitet haben und haben einen eigenen Podcast-Channel eröffnet. Ich glaube nicht extra dafür, den gab es schon vorher, bin ich mir jetzt nicht sicher. Die heißt auf jeden Fall die Sondersendung.de. Und haben sie jeden Tag schon während die Veranstaltung gelaufen ist, haben sie schon einen Podcast aufgezeichnet und am Abend online gestellt. Also konntest den
Podcast zur Konferenz.
Ja, richtig. Du konntest eigentlich den Tag dort verbringen und am Abend den Podcast runterladen und dir schon nochmal 2,5 Stunden
Zusammenfassung.
Zusammenfassung, aber nicht nur von ihnen. Es ist eigentlich vorwiegend, waren das Interviews mit Vortragenden. Was das gut, Ganze oder? Recht, genau, gemischt mit ein bisschen, sie haben dann noch Interviews geführt mit der Organisation, Leute, die bei der Organisation der Konferenz mitgearbeitet haben.
Und hast du irgendwelche großen Medien dort gesehen, also irgendwelche so Kamerateams von jetzt irgendeinem CDF oder von irgendeinem offiziellen Sender?
Nicht, dass ich das erkannt hätte, aber es gab schon ein paar professionelle Kameras und also mein Bruder, der mit mir mit war, hat auch Moderatorinnen und Moderatoren erkannt. Also es waren schon auch, wenn man so unter Anführungszeichen immer sagen muss, die alten Medien waren natürlich waren schon auch vertreten. Mhm. Ja. Und abgesehen von der Sondersendung hat es noch den, wer das auch schon länger macht, der Philipp Banse, auch ein großer Podcaster und Videoblogger, der macht das Medienradio und das Küchenradio unter anderem. Der hat auch noch einmal irgendwie eine eigene Interviewreihe ausgebracht. Das hat er eh auch schon, glaube ich, bei der ersten Republik habe ich mir das auch noch ganz angeschaut und heute habe ich jetzt auch ein bisschen reingeschaut. Das findet man unter dtcptv.tv, glaube ich.
Schickst du mir den Link
auch? Ja, also generell, also alles, was ich jetzt erzähle, ich habe schon zu Hause so eine Linkliste und YouTube-Videos zusammengestellt. Das wird jetzt so ein Block, wo man dann das alles, was ich gesehen habe, zumindest mein persönlicher kleiner Einblick wird da mal gezeigt. Ja, kann man das nachschauen, wenn es einen interessiert.
Ist Berlin eine Reise wert?
Ja, Berlin generell, also abgesehen von der... Für die Republika? Ja, schon. Mhm. Also es muss einen halt taugen. Es ist halt es ist wie Pullover tragen, eine Konferenz. Also es muss einem das Setting, es müssen einem die Menschen taugen. Also wenn man nicht so drauf ist, wenn man wirklich so ein Hardcore-Techniker natürlich dann ist, vom Wesen her schon, dann kann man schon gehässig sein und sagen, naja, viel Neues wird einem da vielleicht nicht erzählt oder so. Aber gerade die Thematik, das finde ich halt ist nicht spannend, wo Gesellschaft und Technik immer wieder neu verhandelt wird. Da geht es halt auch darum, einfach persönliche Erfahrungen von anderen Leuten, die zu hören, was die so erlebt haben, beziehungsweise die verschiedenen Blickrichtungen, die die Gesellschaft halt auf das Thema hat. Und sie geben sich auch Mühe, jetzt nicht zu monothematisch zu sein. Es gibt jetzt auch mehrere Tracks. Es gab zum Beispiel Re-Education. Da ging es um Lernen, Unterricht, um diese Themen, wie man das in der vernetzten Welt funktioniert. Oder Re-Campaign, wo es dann eher um die politischen Seiten. Das war vor 2 Jahren, war da natürlich der arabische Frühling ein großes Thema. Dieses Jahr gab es sehr viele Tracks über Afrika und die Technik. Also da wird schon für Abwechslung auch gesorgt. Man kann sich da schon alles raussuchen. Und wenn man nicht nur Bock hat, irgendwie sich Vorträge anzuschauen, naja, dann hockt man sich halt in einen der Workshops rein und arbeitet aktiv mit. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Habe ich allerdings wahrgenommen. Ich bin eher ich sitze im Dunkeln, trinke meine Mate und twittere ein bisschen über den Vortrag. Was auch gelernt sein möge, richtig zu twittern, tue ich mir wahnsinnig schwer. Kann ich eigentlich gar nicht gescheit. Jetzt der erste Fehler, den ich persönlich versuche zu vermeiden, ist, so Tweets abzusetzen, obwohl ich es trotzdem gemacht habe, mit jetzt kommt gleich Vortragender so und so, freue mich schon total auf den Vortrag. Das ist halt so ein Lehrer-Tweet. Was gut funktioniert im Tweet, wenn du aufmerksam zuhörst und irgendwie so einen prägnanten Satz, der gut vorkommt, der auch außerhalb des Kontextes so vielleicht verständlich ist, als Zitat reinzustellen.
Weil das und einen eigenen Hashtag erfindest, der sich dann durchsetzt. Ne?
Ja, obwohl der Hashtag ist ja eh schon der generische Hashtag RP13. Das war eigentlich eh schon. Und vielleicht noch ein Konnotations-Hashtag dazu, da hast du schon recht. Das kann nicht schaden. Ja, was habe ich gesehen? Jetzt kann man schon ein bisschen in die Thematiken eigentlich vordringen. Einen, den ich einfach schon vor 2 Jahren gut gefunden habe und von dem ich schon den Podcast empfohlen habe und der dieses Jahr wieder aufgetreten ist, ist der Günter Dück. Das ist ein Mathematikprofessor. Ich glaube, er hat die Professur in Mathematik, hat dann ganz lange Zeit für IBM gearbeitet und verdient sich jetzt sein Geld einfach mit Vorträgen und mit Bücherschreiben.
Okay.
Und der Podcast, den er macht, heißt Die Welt fragt, Günter Dück arbeitet, antwortet.
Ja.
Genau. Und der hat vor 2 Jahren schon ein bisschen Aufsehen oder eigentlich großes Aufsehen erregt mit einem Vortrag namens was war denn das Betriebssystem der Gesellschaft, Internet als das Betriebssystem der Gesellschaft oder so ähnlich. Und dort hat er eigentlich, man muss sich das anschauen, mit einem ziemlich guten Vortragsstil einfach vorgetragen, woran es heutzutage eigentlich krankt. Die kleinen Ärgernisse, die man hat und wo die Gesellschaft noch lernen muss. Wie zum Beispiel, warum gibt es im Hotel jetzt kein gescheites WLAN, beziehungsweise muss man für manche WLAN-Inseln jetzt wirklich noch extra bezahlen? Warum ist das so schlecht abgesichert mit Passwörtern? Warum ist man oft in Geschäften besser informiert als ein Berater, der eigentlich dafür da ist, wenn man sich im Internet schon mehr informiert? Also solche gesellschaftlichen Fragen. Und dieses Jahr hat es ein bisschen anders angegangen. Diesmal hat er die Theorie aufgespannt, dass es in unserer Gesellschaft wird oft über eine Spaltung werden Grenzen aufgezogen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Spaltung arm und reich oder digital analoge Menschen, also Digital Natives und nicht so bewandert.
Ja, ÖVP und andere.
Ja, beispielsweise ist auch so eine Grenze. Und oft werden die Diskussionen geführt wie, ich nehme jetzt ein klassisches Reizthema, Grundgehalt für alle beispielsweise, ja, oder sagen wir irgendwelche netzpolitischen Themen. Und die werden halt im Problem selber diskutiert, also so über das Problem. Und er meint halt, wichtiger wäre es, eine Metadiskussion anzureißen. Weil eigentlich funktioniert ja nur so Änderungen von so Konzepten, wenn die Kultur dahinter verändert wird. Das heißt, ein Grundgehalt für alle beispielsweise wird, wenn man es jetzt so einführt, eigentlich seiner Meinung nach nicht funktionieren. Weil manche Leute, die das Mindset haben mit so, ich hole mir jede Unterstützung und muss dafür nichts arbeiten, die werden das halt schamlos ausnutzen. Andere Leute werden das auch dann nicht einsehen, warum sie dafür zahlen sollen. Das Ding ist, dass diese Metadiskussion halt eben ganz selten angerissen wird. Willst du Pause machen?
Nein, du musst nur laut reden.
Ah ja, das werde ich machen. Ja, ja, und den Vortrag kann man sich anschauen. Also das ist interessant. Das hat er sicher noch besser an den Punkt gebracht als ich jetzt. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Ist wie immer sehr ansehenswert. Was habe ich denn noch gesehen? Also der Günter Dück, der war eh immer schon ein Fixbucher. Mhm. Den Pretlaff hat natürlich auch einen Vortrag gehalten über Podcasts. Der wurde auch, jetzt hat einer von den Wikigeeks so richtig gesagt, 2/3 waren dann eher so für Leute, die mit Podcasts noch nicht so viel zu tun gehabt haben, interessant. Das letzte Drittel hat er schon ziemlich Gas gegeben. Er hat natürlich auch ein bisschen über dieses BitLove und um seine Projekte geredet, für die einfache Veröffentlichung von Podcasts und hat irgendwie aufgespannt, dass, also ähnlich wie bei Büchern, man könnte eigentlich aus dem Format Podcast viel mehr machen, als das Radio jetzt zu leisten imstande ist, beziehungsweise als Podcast jetzt derzeit leisten. Weil es gibt zum Beispiel bei vielen Podcasts jetzt den Rückkanal des Chats. Oder man könnte beispielsweise halbautomatisiert oder wie auch immer, wäre es vielleicht wertvoll, Podcasts zu transkribieren, durchsuchbar machen. Also dieses Festhalten von Inhalten. Ich meine, wir machen ja dank dir, machst du ja oft das Inhaltsverzeichnis.
Aber es ist kein Transkript.
Es ist kein Transkript,
das aber noch besser, dann hätte man voll die Suche.
Nach 2 Jahren Podcasten sieht man mal eigentlich alles, was wir durchgegangen sind. Also man kriegt eine ganz andere Perspektive über, was wir geredet haben eigentlich die Zeit. Und findet Sachen.
Ja.
Das ist schon mittlerweile, ja. Ja, also die Zeit vergeht. Ja. Und er hat halt gemeint, dass es da praktisch wäre, zum Beispiel vielleicht auch Schnittstellen zu anderen Podcasts zu schaffen, dass hier dann auch mehr Information zwischen den Podcasts, den einzelnen Podcasts stattfindet. Und das war ziemlich interessant. Das war, ja.
Eine Podcastopedia.
Ja, beispielsweise. Also
stell dir vor, du kriegst jeden Podcast im Volltext, kannst ihn durchsuchen, irgendwer hat das transkribiert.
Überhaupt einmal auch eine Anlaufstelle zu finden, um Podcasts zu finden. Ich meine, wir haben jetzt da das Cheapo.net als Netzwerk, da kann man ein bisschen, da kann man auf jeden Fall suchen. Oder die Hörsuppe macht halt noch einen Blog, da kann man sich auch zusammenklauben. Aber prinzipiell ist es relativ schwierig, sich zu orientieren.
Diese Bitlove-Seite kannst du ja auch nehmen, ne?
Bitlove-Seite wäre auch eine Möglichkeit. Die hat auch eine Search Engine, das haben wir noch gar nicht so genau angeschaut.
Ich glaube schon, ne?
Okay. Ja. Was noch, was noch, was noch? Was kann ich erzählen? Ja, einen Vortrag vielleicht, den habe ich nur das Ende gesehen, habe mir aber dann auf Video, auf per Stream halt noch den Rest angeschaut. Der hat geheißen Becoming a Cyborg, glaube ich, oder so in der Richtung. Und da ging es darum, dass ein Künstlerpärchen sich präsentiert hat, wie zumindest der eine Teil, also der männliche Teil, ist farbenblind. Und hat sich ein Device gebaut oder bauen lassen, mit dem er Farben wahrnehmen kann übers Gehör. Mhm. Und das hat schon ziemlich creepy ausgesehen, weil das war so ein Plastikteil, das über die Frisur gehangen ist und so vor der Stirn war. Ja. Mhm. So ein Plastikdongel. Und damit hat er jetzt mit jeder Farbe einen eigenen Ton empfangen. Mhm. Und da haben sie sich halt schon auf künstlerische Weise auch damit auseinandergesetzt. Beispielsweise hat jetzt seine Partnerin hat ein Kleid getragen, wenn er von oben nach unten runtergeschaut hat, wurde der Moonlight Shadow gespielt oder eine Melodie gespielt. Oder er konnte zum Beispiel Infrarot oder UV wahrnehmen durch eigenen Sound.
Also er hat eigentlich mehr sehen können, als wir sehen können.
Es ist schon eine.
Also er hat mehr hören können, als wir sehen konnten.
Ja, richtig. Also schon eine Erweiterung. Mhm. Er ist dann aber auch natürlich auf eigene Probleme gestoßen, was ich ganz interessant fand. Beispielsweise Gegenstände, die Geräusche machen. Mhm. Sein Kühlschrank, ein weißer, ganz normaler Kühlschrank, surrt vor sich hin, ist für ihn aber in seinem Hörspektrum violett.
Weil das Surren vom Kühlschrank zufällig violett konnotiert ist.
Genau, richtig. Was darin resultiert hat, ist, dass er so gestört hat, dass er seinen Kühlschrank violett gestrichen hat.
Damit die Wirklichkeit wieder mit der Software übereinstimmt.
Richtig, richtig. Also das ist
die Realität gefixt.
Ja, ja. Am Ende haben sie noch ein bisschen so das Fass aufgemacht mit so, sie werden dann auch für Cyborg-Rechte kämpfen und so. Mhm. Ich finde diesen Cyborg-Vorträgen, ich habe nämlich schon einmal einen sehr weirden Vortrag zum Thema gehört, wo sich jemand ein künstliches Ohr in seinen Unterarm transferiert hat, was funktioniert hat mit einem USB-Mikro, nicht USB-Mikro, sondern ein Funkmikro, das er sich da unten reingetan hat. Es ist halt trotzdem eine Umleitung von einem Sinn, nicht, dass es für ihn, es ist sicher eine super Erweiterung, aber eine Umleitung von einem Sinn in einen anderen. Das heißt, noch immer ein Umweg ums Ohr. Ich weiß nicht, in meiner Sci-Fi, Philipp K. Dick-Geschichte muss es schon direkt ans Gehirn, dass ich da irgendwie meine Augenbrauen hebe. Ansonsten finde ich es schon interessant und gut, wie man sich da helfen kann. Aber ich finde dann den Vergleich zum Cyborg oder den Sprung schon noch ein bisschen.
Also gewarnt. Für dich ist das Cyborg ab 30%.
ja, genau, da muss noch ein bisschen Blut. Mehr. Da gehört noch das gewisse Gefühl, also
wo sich Herzschrittmacher und Zahnersatz und künstliches Hüftgelenk ist noch lange kein Cyborg.
Das geht noch nicht, das kickt noch nicht genug.
Dazu jetzt ein absolut aus dem Zusammenhang gerissener Einwurf, nur um gescheiter herzureden. Es gibt so Versuche, wo es Leuten Brillen aufgesetzt haben, die das Bild umdrehen.
Okay.
Also, und dann haben sie geschaut, wie lang braucht das Hirn, um sich jetzt praktisch an die verkehrte Optik zu gewöhnen. Und das geht relativ geschwind.
Also das Gehirn schaltet dann um?
Ja, du musst es halt trainieren ein paar Tage, aber dann kannst du damit auch Radfahren und so. Also,
das funktioniert.
Das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass angenommen, du würdest dir jetzt einen künstlichen Greifarm auf die Brust setzen oder irgend sowas, was es derzeit noch nicht zu kaufen gibt. Ne? Mhm. Und du könntest das irgendwie gescheit verdrahten mit deinem Kopf, wäre das Hirn höchstwahrscheinlich flexibel genug, damit dann auch was anzufangen.
Ja, nicht schlecht.
Also das Hirn ist extrem flexibel.
Kann sich das ausrechnen, ja.
Schön. Oder es gibt ja auch so Studien von vielen Weltkriegverletzten, die einen Kopfschuss gehabt haben, ne? wo es dann eine Zeit lang blind waren, bis das Hirn sich halt selber umgepolt hat sozusagen und eine andere Region das übernehmen konnte.
Also Fehlerkorrektur ist so einer, dass...
man soll es nicht willkürlich machen, aber das Hirn ist auf jeden Fall extrem... extrem cooles Organ.
Sehr gut.
Das Menschliche.
Ja. Apropos Gehirn. Ein Track, wie ich schon erzählt habe, ging ja auch übers Lernen. Und da habe ich einen ziemlich interessanten Vortrag über Lernen in der vernetzten Welt gehört, gehalten von einer Lehrerin, erfahrenen Lehrerin, die sich damit beschäftigt hat.
Du, sorry, mach kurz Pause.
Wirklich? Das ist gefährlich, immer Pause machen.
Ja, du, entweder wir sehen.
Ja.
Nach einem Tischwechsel geht es jetzt einfach weiter.
Genau, nahtlos. Über den Vortrag, übers Lernen.
Ja.
Genau. Eine Lehrerin hat referiert über Lernen in der vernetzten Welt. Und ganz praktisch, also ist sehr interessant. Vorsicht, das Schrauben, das hört man auch immer sehr stark. Also, okay. Jetzt hast du
sehr interessant, Lehrerin. Gebraucht. Lernen in der vernetzten Welt.
Lernen in der vernetzten Welt, genau. Und sie hat halt gemeint, im letzten Jahrhundert, die geschichtliche Entwicklung hat sie am Vorfeld erklärt. Und das im letzten Jahrhundert war so das Thema, Stoffe zu lernen. Also Lernen in der ersten Instanz. Einfach einen Stoff zu lernen. In diesem Jahrhundert ein weiteres Ziel, Lernen. Okay. Wie lernt man richtig zu lernen? Techniken, wie setzt man sich hin, wie konzentriert man?
Weil das haben es die letzten 2000 Jahre nicht richtig können.
Ja, das Lernen haben wir bis heute nicht erreicht. Das war ihre Theorie. Das ist bis heute...
Das wird in der Schule auch nicht beigebracht eigentlich.
Genau, siehst du, das ist ein Ziel, das in unserer Bildungssystem nicht erreicht wurde. Und die dritte Form, also jetzt haben wir das noch nicht erreicht, aber es gibt noch eine dritte Ebene, die noch drüber ist, ist Lernen. Und, okay, das, ja. Das ist das, woraus man, was man im Netz gut sich erarbeiten kann. Es ist, warum lernt man etwas? Also die Motivation, warum lernt man überhaupt einen gewissen Stoff? Das ist so die dritte Ebene, die daran geknüpft ist.
Also warum man es tut oder
die Motivation, warum man lernt, die Lernmotivation. Ich setze mich hin, weil ich das und das erlernen möchte. Also dass man beim Lernen auch fragt, weil das ist ja auch ein notwendiger Faktor bei der Motivation des Lernens, was ja in der Schule oft...
Was durch die Schulpflicht meistens sehr schwer
vermittelbar ist. Ja. Und das aber auch zum Reifeprozess dazugehört. Nämlich auch gar nicht so trivial, weil oft weißt du, dieser typische Schuldiskussionsspruch, wozu brauche ich denn das später und so. Aber eigentlich gibt es ja viele Konzepte, die man, auch wenn man sie nicht direkt im späteren Leben anwendet, dann durchaus trotzdem in Denkmustern anderen Sachen nützlich sind. Das war zum Beispiel ganz interessant erklärt. Ja. Also das war einer der wenigen. Ich habe von der Re-Education relativ wenig gesehen. Mhm. Viele Vorträge waren natürlich das klassische Thema. Republika wird ja veranstaltet eigentlich hauptsächlich von Johnny Häusler, das ist so ein Blogger, der hat Spreeblick gemacht, und den Markus Becketal, den kennt man von der digitalen Gesellschaft, der macht das Netzpolitik.org. Und einen Vortrag von Markus Becketal habe ich mir angeschaut, da ging es um, wie machen wir unseren Blog schöner, und hat halt verschiedene, wie man jetzt, nehme ich das böse Wort in den Mund, Monetarisierungsideen präsentiert und ist dabei zu keinem Schluss gekommen, wie es halt so ist. Ja, das Einzige, was er gesagt hat, zum Beispiel Flutter angerissen, hat er gemeint, Flutter ist nett, aber Flutter finanziert halt Redaktionsbudget nicht. Es ist zu wenig, was über Flutter reinkommt. Anderes Konzept war natürlich über Online-Werbung, der klassische Banner auf seinem Blog. Ist gerade bei netzpolitik.org ein Problem, weil es doch relativ technisch versiertes Publikum ist, die alle den Adblock aktiviert haben, eine Erweiterung, um solche Werbung rauszufiltern. Also auch kein geeignetes System. Also er ist dann nicht wirklich zu einem Schluss gekommen, und das ist aber ein Thema, das halt immer wieder auftaucht. Einen anderen Track habe ich so gesehen, der war auch ganz interessant, von Johnny Häusler, der zusammen mit drei Jungen diskutiert hat. Das war der Le Fleur und noch zwei andere. Und diese YouTuber, das ist ja überhaupt eine eigene Szene, und das war witzig, weil die YouTuber im Vorfeld, haben sie gemeint, hatten sie ein bisschen Bammel, weil jetzt müssen sie ja zu den Alten reden, die bei der Republika sind. Die Republika schon ein bisschen das Ü30-Publikum dort ist, und die YouTuber doch aus einer ganz anderen Ecke kommen. Und der Johnny Häusler auch so gemeint hat, irgendwie so, ja, und wir haben ja jahrelang diskutiert, ob es jetzt schon Verkauf von unserem Medium ist, wenn wir Banner auf unserem Blog schalten.
Was für die YouTuber überhaupt kein Problem ist.
Die nicht einmal darüber nachdenken. Im Gegenteil, die durch dass das, durch das sie die Plattform YouTube benutzen, schon ein Monetarisierungssystem hineingewachsen sind. Mhm. Weil da hast du sofort die Werbeplattform dabei und die Einnahmen, beziehungsweise gibt es ja schon ganze YouTube-Netzwerke. Die YouTube-Netzwerke sind in letzter Zeit ein bisschen kontroversiell diskutiert. Für einige Genres allerdings absolut notwendig, wie zum Beispiel für einer war ein YouTuber für so Spiele. Also da ist spielt Minecraft, aber auch andere Computerspiele und du kriegst halt oft die Rechte nicht dafür. Also da bräuchtest du dann ein Netzwerk dann schon in weiterer Folge im Hintergrund, der dir die Rechte daran gibt, gewisse Spielsequenzen zu zeigen.
Also du darfst nicht einmal einen Screencast aus deinem Lieblingsspiel auf YouTube stellen eigentlich, weil du die Rechte nicht hast.
Genau, richtig. Und da
das ist jetzt interessant für Spielprogrammierkunden, du verwendest Open Source Spiele.
Dann funktioniert das, ja.
Ja, ich glaube, das ist den meisten Kindern auch nicht wirklich bewusst. Ne?
Diese Thematik ist nicht so vorgekommen.
Ich diskutiere das ab und zu mit meinen Schülern und da hat mir dann einer erzählt, ja, er hat da so einen YouTube-Kanal, wo er über irgendein Spiel quatscht und dann schaut ihm wer zu. Also er spielt irgendeinen Ego-Shooter mit seinem Supercomputer auf extrem hoher Auflösung und dann schauen andere Leute zu, die einfach jetzt nicht diesen Supercomputer haben und diesen Shooter, selbst wenn sie denselben Ego-Shooter haben, können sie den nicht in der tollen Auflösung schauen sie sein Video an und dann gehen sie aber weg von seinem Kanal, wenn er da Werbung einblendet und ja. So. Also da gibt es schon
natürlich Bewegung. Also man muss auch sehen, sie stecken jetzt in einer komplett anderen Situation, dass sie jetzt nicht an alle diese Aspekte kriegen. Ich meine, die sind teilweise noch in der Schule einfach und verdienen sie aber jetzt ein gutes Zubrot. Ich meine, der eine hat das, dieser Spiele-YouTuber hat das seit Weihnachten gemacht und verdient jetzt schon Geld damit, das ist beachtlich. Mhm. Und der eine, der ziemlich schlau geredet hat,
der spielt einfach nur und kommentiert seine Spiele.
Ja, ja, also der kommentiert seine Spiele und erzählt aber dabei schon Geschichten. Also er hat eh so ein Zusammenschnittsvideo, so einen Trailer gebracht von seinem Besten und hat unten gleich die Kommentare, haben sich viele aufgeregt, warum er so wenig Minecraft gezeigt hat. Dieser Trailer gefällt ihnen nicht so gut. Mhm. Und da hat er gemeint, naja, Minecraft setzt halt voraus, dass du mal 20 Minuten zuschaust und siehst, wo ist der Scherz überhaupt bei diesem Spielverlauf, wo ist die Dramatik da drinnen und das ist für einen Trailer ungeeignet. Mhm. Und er macht schon ein bisschen mehr. Er hat zum Beispiel einen Ego-Shooter, wo er jemanden operiert und dann stirbt aber der, den operiert und er hat dann halt irgendwie so Chirurgenhandschuhe an und macht halt dann so wirkliche Videoscherze. Also der ist schon ein bisschen mehr dran. Also er ist, glaube ich, in so einem kleinen Fenster unten, weißt du, ist er eingeblendet und man sieht irgendwie genau, wie er spielt und wie seine Mimik reagiert. Und der andere zum Beispiel hat so eine Nachrichtensendung, denke ich zumindest, das muss ich mir jetzt mal anschauen, der Lefleur, ich glaube, das Format heißt La News und der ist, glaube ich, mit 600.000 Abonnenten ein ziemlicher Spitzenreiter. Und das ist halt das Faszinierende, weil das sind wirklich ganz junge Generationen. Blogger reißen sich den Arsch auf und kriegen aber bei Weiben nicht halt so ein Publikum.
Oder wir Biertaucher, ne? Ich bin über 40, knapp drunter, oder? Und wir haben 100 Hörer oder was? Und die kleinen Kinder machen uns das vor mit einer 500.000.
Geht schon, ja, auf jeden Fall.
Tja, da schauen wir alten blöd.
Und podcasten fröhlich weiter.
Genau. Wahrscheinlich fehlt, dass wir zu unserem belanglosen Geblabber so Minecraft-Videos zeigen.
Ja, ich weiß nicht, ob man damit... keine Ahnung. Also, aber ich muss auch sagen, das ganze YouTube-Ding, du hast dich ja damit mehr auseinandergesetzt. Du hast ja immer wieder jetzt YouTube-Shows gebracht und dich mit ein paar Formaten auseinandergesetzt in Sachen YouTube.
Dass
du
immer wieder berichtet. Ich schaue ganz gern YouTube.
Ich bin da viel noch unfitter. Also bei mir ist es echt YouTube über Links von Twitter, wenn ich mal reinschaue oder so, dass ich wirklich auf YouTube mal abhänge und mir ein Format anschaue. Das kommt bei mir nicht vor. Also es ist wirklich ein Phänomen, das zurzeit komplett an mir vorbeirennt. Also vielleicht mal ins Le News mal reinschauen und zumindest mal schauen, wie sie es machen. Ich meine, von dem Style her irgendwie, von den Trailers, die sie gebracht haben, ist der Stil halt schon, man kennt jetzt schon ein bisschen den YouTube, ich weiß nicht, ob es ein einheitlicher YouTube-Stil ist, aber so dieses schnell geschnittene und dieses abgehackte Reden und dann andere Einstellungen und so, das ist schon so etwas, was man jetzt schon kennt. Ja. Was habe ich mir noch angeschaut? Jetzt können wir eh schon langsam zu Ende kommen. Einen witzigen Vortrag vom Felix Schwenzel, den habe ich immer schon mal geplagt vor 2 Jahren, wo ich dort war. Da hat er berichtet, warum das Internet scheiße ist. Und da war der Schluss, weil die Welt scheiße ist, ist das Internet scheiße.
Dafür würde ich auch nach Berlin fahren und viel
einsetzen. Ja, also das sind so, der Felix Schwenzel ist halt blogged auf virus.net, nennt sich das. überhaupt keine, glaube ich, oft keine Artikel, sondern nur interessante Links. Mhm. Ist aber als Persönlichkeit, der bringt einfach, trägt das halt auf sehr amüsante Weise vor. Also das kann man sich anschauen. Diesmal war das Thema, glaube ich, wie man die Welt retten kann. Durch Humor und Anstand oder so war dann der Schluss. Aber man muss sich das selber anschauen, wie er dorthin kommt. Es ist auf jeden Fall immer ein sehr launiger Vortrag. Einer, der immer vorträgt, den ich aber noch nie gesehen habe, ist natürlich der Sascha Lobo.
Ja, vom den Spiegel Online, ne?
Ja, den, ja, also ich glaube, man frei. Ja, genau, dieser rote Iro. Mhm. Der hat diesmal auch Internet, für die Internetfreiheit eintreten durch Pathos oder so, irgendwas unglücklich, eine unglückliche Formulierung. Mhm. Muss ich mir aber den Vortrag erst noch anschauen. Hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Was interessant ist, dass er und der Felix Schwenzel jetzt irgendwie ein Projekt gestartet haben, ein WordPress-Plugin unter der Thematik Reclaim Your Social Life, was alle deine sozialen Feed wieder zurück auf den WordPress-Blog zurück.
Also dass WordPress dein Oberfeed-Werkzeug ist, wo alle deine Facebook-Streams und sonst
zusammengeführt werden, dass du das dann wieder zurückführst.
Weil und du bei WordPress mehr Kontrolle hast, zumindest wenn du selber den Server aufsetzt.
Das wäre so die Theorie dahinter. Das finde ich nicht uninteressant.
Zu dem Thema, ich betreibe nämlich, glaube ich, 2 Blogs auf WordPress.com, also nicht auf dem, also auf, wie soll ich sagen, auf der kommerziellen auf der Variante der Open-Source-Software. Und da habe ich dann meine eigenen Blogs einmal wieder vor kurzem gelesen und bin dann drauf gekommen, da ist Werbung, ich wollte doch nie Werbung haben. Ja. Und dann stand drauf, tja, du siehst hier Werbung, das gefällt dir nicht, dann musst du Upgrade zahlen für werbefreie Upgrade. Das heißt, ich habe jetzt praktisch Werbung auf meinem Blog, für den ich natürlich nichts gezahlt habe, weil es WordPress.com ist. Und der ist eben jetzt werbeverseucht. Und sonst hat mich das immer sehr gestört. Bei anderen Bloggern habe ich gedacht, so mickrig der Blog, da irgendein Link und, oder vielleicht eine kurze Aussage und dann noch ein großes
Advertisement noch dazu. Du siehst ja vom Geld dieser Werbung ja nichts.
Ich habe absolut nichts davon, aber ich meine, ich muss auch sagen, ich nehme gratis diese WordPress.com-Seite in
Anspruch. Okay, das ist, also ich wusste nicht, dass du
hosten. Ich könnte natürlich mit der WordPress-Software auf meinem eigenen Server einen Blog aufziehen. Dann müsste ich das aber selber installieren und warten und so. Das war mir bis jetzt halt immer zu kompliziert. Und
darüber können wir uns mal unterhalten, da bin ich ganz fit, das können wir mal machen.
Es war auch eine Überlegung, warum ich das damals so gemacht habe, weil ich wollte, dass die Blogs gelesen werden. Und dann habe ich mir gedacht, dann ist es besser, ich poste sie gleich dort, wo sie automatisch verlinkt werden.
Da bist du
und
auch so WordPress in diesem .wordpress.com
bin ich in dem Netz drinnen, genau. Ja.
Okay, alles klar.
Und also kleiner Nebenhinweis noch, es gibt blogspot.com, gehört mittlerweile Google. Da habe ich noch keine Zwangs-Advertisements gesehen. Die bieten zwar an, möchtest du Werbepartner werden mit Google AdSense und so, aber habe ich immer auf Nein geklickt. Also da ist er noch werbefrei, aber ich nehme an, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis alle diese Gratis-Angebote dich dann zwangsweise mit Werbung zumüllen und du hast dann nur noch die Chance, also zahlen, dass keine Werbung mehr da ist oder Werbung geschehen lassen oder irgendwie mitverdienen an der Werbung.
Okay.
Aber das ist halt, wenn du gratis Sachen in Anspruch nimmst, die nicht dir gehören letztendlich.
Musst du damit rechnen. Ja. Ich meine, das ist genauso. Deswegen ist es ja dann immer noch mehr bei Google zu hinterfragen, wo dann schon so viele Services zusammenlaufen. Wie zuletzt geschehen mit dem Google Reader. Jeder oder viele haben es gern genutzt, wenn es jetzt abgedreht ist. Ja, klar, können wir drauf schluchzen und Mimimi machen. Andererseits, ja, ist deren Party. Wir haben uns darauf eingelassen. Ja. Ist ihr Recht, es abzudrehen. Ja.
Ich muss sagen, ich benutze den oldreader.com.
Ah ja.
Und bin nicht sehr zufrieden. Also er ist langsam, er macht am Handy keinen Spaß, er macht nämlich nur am PC Spaß. Und der echte Google Reader hatte so eine schöne Android-App und das war halt wirklich ein Vergnügen.
Ja, mich hat Feedly aufgefangen. Ich bin da noch ziemlich Feedly begeistert dazu.
Du wischst das am Tablet?
Ja, ich wische am Tablet und
nachdem ich vorher Schleichwerbung gemacht habe für die Stiegel-Ambulanz, also die ist im Innenhof vom alten HKH, jetzt eine Anti-Schleichwerbung, da läuft nämlich eine Maus im Garten herum. Wow. Wenn das die Emma wüsste, die für Lebensmittelkontrolle zuständig ist.
Oh Mann, oh Mann.
Nein, das ist einfach eine riesige Grünfläche, da darf es schon Mäuse geben.
Ne? Ja, auf jeden Fall, wenigstens lebt was. Tja, was kann ich noch zum Abschließend? Den Felix Schwenzel habe ich noch gebracht.
Also prinzipiell, du kannst empfehlen, auf die Republika zu fahren?
Ja, das
man wird
das
wie viele Tage gut unterhalten?
Drei Tage.
Okay. Und es ist aber kein Hotel mit Tagung, also du kriegst kein Combo-Ticket, du musst dir selber um deine Unterkunft
kümmern. Muss man sich nachschauen, okay. Wir haben uns selber darum gekümmert. Okay, also das
und was kostet so der Spaß, wenn ich jetzt nur auf die Konferenz will, was löhne ich da für ein 3-Tages-Ticket?
Wir haben ein Early-Bird-Ticket genommen, das hat früher in den vorigen Besuchen 60 Euro gekostet, jetzt ist es teurer geworden, kostet 100 Euro für die 3 Tage.
Und du findest das Geld war es aber wert, also du hast genug?
Durchaus, also ich finde es
Blogger und Podcast-Promis bekommen.
Ja, es war schön, es gab viel zu sehen. Ja, genau. Okay. Als letzten Vortrag kann ich vielleicht noch kurz erzählen, die Katrick Bassing gab es noch. Die kennt man schon, ist bekannte Bloggerin, beziehungsweise ist sie damit bekannt geworden, das habe ich mir aber auch erst erzählen lassen, dass sie einmal den Ingeborg-Bachmann-Preis gehackt hat.
Okay.
Aber eigentlich kommt nicht so aus dem Literatureck und hat auch gemeint, sie möchte nachher kein Buch schreiben oder so. Hat einfach sehr viele Ingeborg-Bachmann-Preise-Texte gelesen vorher und hat gemeint, naja, schreibe ich halt in die Richtung und hat damit glatt auch den Preis gewonnen. Also nicht schlecht. Die hat über ein interessantes Thema auch geredet, über Customization. Da geht es darum, wie man sich Kleidung und Produkte im Internet anpassen kann. Es gibt ja diverse Sachen, so Shirts oder so, die man im Webshop sich zusammenklicken kann. Genau, und das war auch so ein bisschen, das hat sie selber auch angesagt, ein bisschen Schleichwerbung, obwohl es nicht viel gebracht hat. 4 T-Shirts, glaube ich, hat sie verkauft. Sie hat einen T-Shirt-Handel, der darüber funktioniert, dass die Motive und der Spruch randomisiert sind, also zufällig ausgesucht. Das heißt, der Spruch selber ist nicht hundertprozentig randomisiert, sondern nur Satzstellung und gewisse Worte sind randomisiert, weil sie gemeint hat, das ist einfach lustiger. Und dann Farbe und Schriftzug sind immer randomisiert. Und wenn du es wegkriegst, dann kannst du nicht mehr zurück. Das ist dann mal gone. Also
und du zahlst schon dafür?
Nein, du zahlst nicht dafür. Du kannst dich ewig auf dieser Webseite bewegen. Hast du wenigstens
die Garantie, dass niemand anderer dann denselbe Spruch- und Farbkombination kriegt?
Es kommt irgendwann einmal, könnte es unter Umständen, es wird nicht ausgeschlossen, dass es nochmal kommt.
Stell dir vor, dann laufst du mit deinem einzigartigen T-Shirt herum, wo du extra dafür zahlst.
Aber sie hat geschrieben, das sind ein paar Billionen Kombinationen. Ich meine, wenn das dann vorkommt, ist es dann vielleicht auch schon wieder ein Riesenzufall.
Halt gesehen hat, ein Trendscout und sofort nachproduziert, ne? Ist ja kein Copyright drauf.
Das stimmt, ja. Da hast du natürlich recht. Na, die Republika war schön und die Reise war auch schön. Wir haben ja noch dann auf dem Rückweg waren wir noch kurz in Nähe Nürnberg, haben uns Playmobil-Land angeschaut, waren mit Kleidis unterwegs. Ja, man muss sich mal schauen.
Kommt Playmobil aus Nürnberg?
Aus Nürnberg nicht, es ist aber noch immer im Besitz eines deutschen Besitzers. Also es ist eine deutsche Geschichte, ja.
Okay, ja.
Ja, die haben Kohle reingesteckt, es ist riesig groß, es ist ziemlich perfekt gemacht. Mich beschleicht immer so ein bisschen das Creepy-Gefühl. Ich habe immer im Kopf die Szenen aus Westworld, kannst du dich erinnern?
Ja, ja.
Der Yul Brynner als Killer-Android und so.
Und du hast gedacht, so ein großes Playmobil-Männchen.
Ja, irgendwelche schreienden Angestellten in den Playmobil-Kostümen. Aber nein, sie haben es gut gemacht. Es ist wirklich, also für mich ist das ja auch neu, weil in unserer Generation hat es so Themenparks in Europa in der Form, in dieser Größe.
In Dänemark hat es Legoland gegeben.
Das war es dann, gell? Ja. Und jetzt ist das ja schon mehr gang und gäbe und man muss echt sagen, also wenn ich ein Kleiner gewesen wäre zur jetzigen Zeit, ist schon faszinierend. Sie haben auch einen riesigen Indoor, wo jegliches Spielzeug, was es von Playmobil gibt, in zehnfacher Ausfertigung, eine riesig große Playmobil-Lade, wo sie einfach reinschätzen kann. Du darfst einfach spielen damit. Du darfst einfach und alles und das ist halt natürlich für die Kleine. Man hat sehr viele müde Gesichter von den Eltern natürlich gesehen. Natürlich, aber deutscher Themenpark natürlich. Überall wird Bier verkauft, auch an den Ständen. Interessant, das ist auch so ein kultureller Unterschied wahrscheinlich zu den amerikanischen Themenbergen. Und alle 2 Minuten wird ausgerufen, dass ein Kind gesucht wird. Die Kinder bekommen alle so Plastikbänder mit Name und Telefonnummer, weil das ist auch wirklich notwendig, weil die rennen alle wie wahnsinnig durcheinander. Und sie haben es aber auch den Outdoor-Bereich.
Die Kinder auch spielen oder wuseln sie nur herum und hauen damit umeinander?
Also man sieht sie schon auch konstruktiv spielen. Sie bauen dann auch so. Man sieht, es ist auch wirklich schön gemacht, zum Beispiel das Seefahrer-Playmobil, das spielst du dann auf einem riesig großen Wikinger-Schiff und gehst dort raus. Beim Outdoor-Bereich geht es halt mehr auf Turnen, gibt es halt eine große Ritterburg oder ein Piratenschiff, das war aber wirklich inmitten eines so nicht eines seichten Teiches ist irgendwie. Und da kannst du dann auch wirklich nur mit Floß oder mit Hängebrücke hin und so. Und in viele Bereiche kommen die Eltern gar nicht rein, die wuseln dann durch.
Das sind erwachsenenfeindlich.
Ja, genau. Also da kommst du wirklich als Großer nicht rein und das lieben die Kinder natürlich. Weil da haben sie dieses Höhlen-Entdeckungsfeeling. Also es war gut gemacht, war cool, lustig.
Ja.
Und ich habe mich verliebt natürlich ins bayerische Bier und in die Nürnberger Rostbratwürstchen und ins Schäufele. Ja, Schäufele habe ich auch einmal gegessen. Für die Veganer müssen jetzt weghören. Das ist eine Schweinsschulter als Braten gemacht irgendwie. Das Schäufele deswegen, weil der Knochen in eine Schaufelform hat, weil das Gelenk ja so eine Schaufelform hat. Okay. Und oben das Fleisch gebraten, das Ganze mit Erdäpfelknödel und Bratensauce. Also man kann gut Fleisch essen und dazu Bier trinken in Bayern. So viel, aber wahrscheinlich keine große Überraschung. Ja, schön war's. So.
Ja, danke für diesen umfassenden Bericht.
Ja, das war wirklich umfassend.
Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Mal mitzufahren.
Ja.
Heuer leider nicht geklappt. Jo, dann red vielleicht zur Abwechslung ich etwas.
Ja, das ist gut. Ich werde nicht mal eine Stimme.
Okay, hochaktuell. Ich habe mir Epic angeschaut im Kino. Also, das ist ein computergerenderter Kinderfilm, also jugendfrei ab 6 Jahren. Und hat das nicht tot zu kriegen in der ewige Thema seit Alice im Wunderland. Also Mädchen oder Jugendliche wird geschrumpft auf Däumlinggröße und erlebt dann mit anderen Däumlingen im Wald so Abenteuer. Und
okay, also als Winzling
sozusagen. Ja, ja, und es gibt so Winzlinge, die heißen Leafmen, das sind so kleine, blattgroße Männchen. Die haben so Samurai-Schwerter und so grüne, coole Rüstungen und fliegen auf Kolibris herum. Und dann gibt es die Bösen, die fliegen, also die sind die Kräfte des Verfalls. Die haben so einen Obermotz, der sorgt dafür, dass alles verfällt und der Wald verfault. Und die leben dann vom Verfall und haben so Krähen und Käfer, auf denen sie herumreiten und so Insekten. Und die Guten sind halt so eine Fee, die sind so Blumen und so, sind so, wie soll man sagen, so Blumenmenschen, also alle, ja, alles, was wir halt kennen so im Wald als Pflanzen, das ist da plötzlich bewegt und sind in Wirklichkeit so kleine Männchen und Weibchen.
Nils Holgersson war
so. Ja, so, also Nils Holgersson und das eine Mädchen wird halt so reingezoomt, also reingeschrumpft in diese Welt und erlebt dann Abenteuer und kämpfen da die Bösen gegen die Guten.
Das Ganze 3D gerendert im modernen Stil, wie man es kennt.
Ja, aber es war zum Glück ohne 3D-Brille. Also
magst du es nicht, das 3D?
Nein, da muss ich mehr zahlen und das tut mir nur der Kopf weh. Also der Film war auch ohne 3D-Brille gut. Was mir sehr gefallen hat, es waren gewisse Anleihen an Avatar. Achso, ja, stimmt, okay. Ja, das haben Sie jetzt nicht gesehen, lieber Zuschauer. Ich habe jetzt routinemäßig dem Gregor das Mikro in den Mund gestopft, während ich selber geredet habe. Ja, also schöne Zitate drin halt an Avatar, wo sie auch so in den Baumwipfeln herumhüpfen, aber halt in echt. Und da war das jetzt halt mehr in Zeichentrick, wobei der Unterschied jetzt nicht mehr so groß ist. Also man hat schon erkannt, okay, das ist nicht fotorealistisch, aber mir ist jetzt auch nichts abgegangen. Also
okay.
Ich war sofort drin in der Geschichte und hat voll passt. Und schönes Zitat auch an Star Wars, Krieg der Sterne. Also ist, beim ersten ist es also ein Hangar, wo es dann alle die X-Fighter rausfliegen in seinen Endkampf um den Todesstern. Ne?
Okay.
Und genau die Szene haben sie halt auch, wo da so die ihre Kolibris besteigen und dann zu irgendeiner Entscheidungsschlacht wegfliegen. Also, ja, also cool.
Ja. Also hat sich eigentlich ausgezahlt für so...
Ja, wobei man muss, also als Warnung, ich schaue mir gern so Kinderfilme an, einfach weil mich auch die Technik interessiert, was ist jetzt möglich, wie sehr ist der Vergleich zu Videospielen, was können, wie sind die Storys, was passiert da.
Ja.
Und ja, es hat auch ein iPhone witzigerweise eine Rolle gespielt in einem Film, das habe ich auch zum ersten Mal gesehen.
In so einem gerenderten zumindest.
Ja, ja, also sie haben halt die Kinder dort abgeholt, wo sie sind, aber ich würde jetzt, also wer sich das gerne antut, sozusagen Kinderfilme anschauen, dem kann ich das empfehlen. Also ich habe mich jetzt nicht zu seicht unterhalten gefühlt von der Story.
Was ja auch schon was wert ist.
Ja, also ich hätte es mir natürlich mehr politisch gewünscht und irgendwie, dass die Menschen die Umwelt zerstören, das war da jetzt nicht, aber man kann das auf irgendeine Metaebene hieven und dann sagen, ja, das war eine Analogie für
so, ja. Also Umweltschutz in Ding ist eher so ein Ding der 80er Jahre, da gab es sehr viele umweltkritische Sachen. Ich habe mich letztens auch ein paar Folgen angesehen.
Okay, da war das auch so ein Holzhammer
Umwelt. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber eine ziemliche Naturschutz-Message drinnen.
Ja, das waren halt die und heute sind die Grünen in der Regierung. Wie lange hat das gedauert? Nein, sind noch nicht in Deutschland. Waren sie in der Regierung. Ja.
Wahnsinn. Ja, also ein guter Film. Also ich kann mich da anschließen mit einem so, ja, auch so einem, ja. Okay. Ich habe mir den Iron Man 3 angeschaut.
Okay, ja,
Robert Downey Jr., der erste Teil war ja, so, glaube ich, ein bisschen eine Überraschung, sieht, ja. Sehr geliebt von der Community. Dann habe ich mal glatt einmal, also den ersten habe ich nicht gesehen, den zweiten habe ich mal angeschaut. Mhm. Den zweiten fand ich wirklich furchtbar schlecht. Mhm. Ja. Also da war, und also den habe ich nicht verstanden, wie man überhaupt das sehen kann. Aber der Bösewicht,
weil du den ersten nicht gesehen
der Wrestler, wir hatten dieser alte abgehalftete Schauspieler, wie heißt denn der? Mickey Rourke, okay, der hat einen Bösewicht gespielt. Aha. Mit so Elektropeitschen und ja, es war ganz schlecht. Und den dritten Teil eben jetzt im Kino angeschaut. Ich bin kein großer Comicfilmfreund, trotzdem erzähle ich immer wieder anscheinend, mein Umfeld geht sehr gerne in Comicfilme. Mhm. Und ich wehre mich auch nicht jetzt sonderlich dagegen, sondern denke mir, das schaue ich mich auch, schaue ich mir auch an. Sie haben es mit an, ja genau, sie haben es mit Anstand zu Ende gebracht, kann man sagen. Also man kann sich den Film anschauen, wenn irgendwie schöner Abend und man hat jetzt irgendwie.
Und es sind keine Fragen offen geblieben, die auf
Vorteil Gehirnerleichterung. Nein, eher hat man echt das Gefühl, also ganz deutlich das Gefühl, dass sie einfach jetzt mal die Reihe zu einem vorläufigen Abschluss bringen wollten. Und die Geschichte, die erzählt wird, ich meine, es ist halt schon ein bisschen unsympathisch. Einerseits ist der Iron Man ganz lustig, weil er einer dieser Superhelden ist, der sich nicht versteckt, sondern da steckt eben, ist ein Millionär, der Stark, Robert Stark oder so. Und der ist ganz öffentlich und gibt auch zu, dass er der Iron Man ist und ist auch ein ziemlicher Angeber, ein riesengroßes. Ja. Daraus resultiert halt sehr viel der.
Lebt mit seiner Sekretärin zusammen
ja. Genau, und daraus resultiert sehr viel des Witzes des Films, weil er ist ein ziemlich großkotziges Arschloch und kommuniziert halt auch so mit den Menschen. Und das ist schon ganz lustig. Aber andererseits wird es dann auch halt anstrengend, weil er es hat dann auch in Verbindungen zum Präsidenten, den er dann auch schützen muss, und die Regierung und die Rüstungsindustrie, und es ist halt schon ein bisschen ein abstruses Universum. Mhm. Also es kommen dann auch mehrere dieser Anzüge zum Einsatz. Mhm. Das ist. Ja, man kann es machen, schaut man sich an, aber es ist absolute, also Gehirn abschalten, anschauen, Spaß haben, die Action ist hübsch anzuschauen, ist auch nicht zu laut. Bei mir ist es ja oft so, dass ich ab einer halben Stunde, bei mir ist es immer so, wenn ab eineinhalb Stunden nicht das Finale beginnt, dann wäre ich schon nervös, weil ich weiß, dass das Finale dauert mittlerweile schon eine Dreiviertelstunde und das Finale ist meistens eine Explosion nach der anderen. Okay. Und das kann ich schon genießen, aber nur 10 Minuten, ab dann werde ich nervös, ja. Aber insofern hat der Film eigentlich ganz gut gehalten. Mhm. Ja. Das war so mein Kinoerlebnis.
Ja, dann setze ich fort mit einer kleinen Techie-Meldung.
Ja, schwenken langsam zum Techie, das wäre nicht schlecht.
Nämlich Scratch, S-C-R-A-T-C-H, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig buchstabiert. Mhm. Scratch, so wie Kratzen. Ist eine Software, mit der du programmieren lernen kannst, vom Massachusetts Institute of Technology herausgegeben. Gibt es jetzt schon mehrere MIT. Jahre. Genau. Und bis jetzt war die immer zum Downloaden. Also du hast das plattformunabhängig downloaden können, aber hast das installieren müssen auf deinem Computer und dann hast du herumsquetschen können. Also da verschiebt man so wie Puzzlesteine, schiebt man so Logikbausteine zusammen und dann kann. Ah ja, stimmt, ich steck's wieder dir. Und dann. Kannst du halt ein Sprite im Kreis fliegen lassen oder Turtle-Grafik-mäßig etwas eine Spur ziehen lassen oder so einen Film machen, wo Maxeln kommen und mit Sprechblasen was fragen und sagen und sich dann bewegen. Und das kannst du eigentlich Kindern sehr schnell beibringen. Also unter anderem ist das auch mein Job, wenn ich so Vorführungsstunden mache oder Probestunden, zeige ich immer Scratch her und sage, schaut, so leichtes Programmieren, da kannst du gleich was programmieren. Und da ist es eben vor einigen Wochen, ist jetzt endlich Version 2 freigeschaltet worden, war bisher nur als Beta zugänglich und die läuft total im Webbrowser. Du brauchst nichts mehr installieren, du brauchst eigentlich nur noch mit einem halbwegs modernen Browser die scratch.mit.edu-Seite ansurfen und kannst schon loslegen. Mhm. Und es gibt gewisse Verbesserungen, zum Beispiel Vektorgrafik statt Pixelgrafik. Du kannst auch diese Bausteine jetzt selber zoomen und rückzoomen, was extrem praktisch ist. Das war bis jetzt eher nicht so möglich. Du kannst die Bereiche besser aufteilen. Also du hast immer so einen Bereich, wo das eigentliche Spiel ist und einen, wo du deine Puzzlesteine, deine Logikblöcke zusammenordnest. Ne? Und das kannst du jetzt besser einteilen. Und was für mich eigentlich das Faszinierendste ist, bis jetzt hast du eigentlich nicht etwas machen können wie Klassen oder Vererbung.
das war halt nicht möglich. Angenommen, du hast ein Sprite gehabt, irgendeinen kleinen Raumschiff, das drei Kugeln gleichzeitig schießen soll, hast du jede dieser drei Kugeln zeichnen müssen und programmieren. Du hast dann klonen können, also du hast sagen können, kopiere alle deine lokalen Variablen.
Dieselbe Kugel einfach dreimal.
Na, indirekt. Du hast sie einmal zeichnen können und ihr programmieren, also mit lokalen Variablen und Prozeduren, was sie halt gehabt hat, und dann komplett als komplett kopieren. Das ist schon gegangen. Und jetzt gibt es eben einen Befehl, dass du einem Objekt, also einem Sprite, sagst, klon dich selber. Und dann auch, dass du ihm sagst als Bedingung, wenn du als Klon startest, mach das und das. Okay. Also ein Objekt weiß selber, ob es ein Klon von einem anderen Objekt ist. Und damit kannst du jetzt Dinge machen, wie jetzt zum Beispiel eine Kanone, die 20 Kugeln nacheinander schießt, und brauchst aber trotzdem nur eine Kugel programmieren. Mhm. Also Für mich ist das toll, allein von der Logik her, dass das überhaupt mit dem Konzept geht.
Okay, also es ist um einiges mächtiger jetzt
geworden. Also was du sonst nur machen kannst bei Programmiersprachen, dass du Instanzen einer Klasse erschaffst mit einer höheren Programmiersprache. Und das kannst du hier praktisch jetzt einfach mit Herumschieben von Puzzlesteinen. Oh, ich finde, das ist extrem genial. Ich bin gespannt, was da rauskommt, was die Community daraus machen wird.
Also Scratch ist wirklich in aktiver Entwicklung und sie haben jetzt wirklich
einen großen Schritt rausgebracht. Ja. Was anderes, das habe ich jetzt aber noch
nicht. In was für einer Sprache ist das geschrieben, weißt du das?
Ich weiß es jetzt nicht auswendig.
Okay, aber es ist plattformunabhängig.
Ist plattformunabhängig, es gibt eine, und jetzt vor allem durch die HTML5-Version ist es sowieso.
Ah, es gibt eine HTML5-Version.
Ja, das ist jetzt im Webbrowser, du spielst es nur noch im Webbrowser. Ja, und was es noch gibt, das habe ich noch nicht wirklich austesten können, ob es funktioniert, es sind jetzt auch so Bausteine drin, dass du die Webcam abfragst und dann, dass du eine Region von deiner Spielfläche sagst, ob da vor der Webcam eine Bewegung war. Also à la vie, dass du vor der Webcam wedelst du mit der Hand und damit könntest du dann einen Ping-Pong-Ball in deinem Spiel steuern. Also
ja. Nice.
So Sachen. Und was wie immer schon war eine Anbindung an Lego Mindstorm. Also du hast dann Lego Mindstorm mit Scratch programmieren können, wenn du wolltest, und das haben sie jetzt auch ausgebaut.
Sind das Konzepte, die du jetzt sicherweise in deinen Kursen dann einbauen kannst?
Ja, Scratch setze ich immer ein, üblicherweise in der Probestunde. Also wenn Schüler zu Spielen programmieren kommen und schauen, ob sie einen Programmierkurs machen will, dann schaue ich einmal, wie sehr kommt der mit Scratch zurecht. Und dann
das sind jetzt auch Sachen, die dafür praktisch wären, jetzt für solche Kurse, also diese neuen Konzepte, oder sind die eigentlich schon für dich als Profi an? Ist das eher Zeug, das für Profi-Anwender interessant ist, was sie neu reingegeben haben, oder glaubst du, dass du das schon in deinen Kursen auch zur Anwendung bringen kannst?
Ja, es kommt in meinen Kursen vor, aber ich mache nie reine Scratch-Kurse, weil Scratch kannst, also da musst du dich schon blöd anstellen, dass du mehr als einen Tag über Scratch redest. Und dann können es die Leute oder sie können es nicht. Das ist ja das Geniale dran. Ne? Das wäre jetzt so, wenn ich einen Kurs anbiete zum Salzstreuer bedienen, da kann ich auch nicht einen Dreitageskurs draus machen.
Ja.
Aber Scratch wird profihafter und was ich vermute, dass dieses Konzept, dieses visuell Programmieren vielleicht auch auf andere Programmiersprachen überschwappt oder auf andere Systeme, weil es meiner Meinung nach einfach eine extrem super Sache ist, um Programmieren zu lernen.
Ja, also generell zur Veranschaulichung, ich kann mich erinnern, dass wir auf der Uni schon auch so Programme verwendet haben, wo man
den Klassen zeichnen. Java-Hamster oder was?
Naja, ja, genau so. Ich weiß nicht mehr, wie die Software geheißen hat, aber wo man auch so Klassen zeichnen konnte irgendwie mit verschiedenen Variablen und den Beziehungen zu anderen Objekten, die da dann sozusagen schon ein bisschen Code rausgeneriert, wo du dann deinen Code dann selber schriftlich einfügen kannst. Ja, muss man schauen, vielleicht tut sich wirklich was in dieser Richtung. Kann sein, wenn du meinst, dass da schon Fortschritte gemacht werden. Ich bin da ein bisschen vom Schuss. Vielleicht weiß der John ja was, der ist ja zumindest Java-Programmierer. Vielleicht hat er da
es
mehr
war ja
Einblick.
Von Android hat es ja den App-Inventor gegeben oder sowas.
Ah,
und
ja,
der hat
ja,
auch
genau
dieses Konzept gehabt.
Stimmt. Und die haben jetzt, glaube ich, auch noch eine neue Software rausgebracht, wo man ziemlich gut GUIs zusammenstoppeln kann. Aber das weiß ich nicht. Das ist der Teil, den ich von der Google.io nicht gesehen habe, nämlich. Ich glaube, wenn sie es bei der Play umgebracht haben. Ja, Scratch. Und ich wollte noch erzählen, eben gerade über die Google I.O. Da hatte ich eigentlich Abendprogramm und habe deswegen, aber mir wurde abgesagt und deswegen habe ich, weiß nicht, die letzten eineinhalb Stunden, zwei Stunden habe ich gesehen. Die hat länger gedauert. Also ich habe, glaube ich, ungefähr 60% habe ich davon gesehen.
Und hast du diesen Teil gesehen, der in den Medien war, wo jetzt der Vorsitzende die Fragen beantwortet
hat? Das war am Ende, der Larry Page groß auf Google Plus gepostet hat, wegen so einer Stimmbandlähmung. Das hat man auch deutlich gemerkt, finde ich, obwohl das in der Presse jetzt nicht so rübergekommen ist, dass er angegriffen war. Und ja, ich war von dieser Google I.O. überhaupt nicht begeistert. Ja. Also ich habe es mir voriges Jahr angeschaut und eigentlich nur so aus Halbfadigkeit. Und da war es irgendwie lustiger, aber auch deswegen, weil sie halt relativ viel Hardware vorgestellt haben. Okay. Da haben sie das Handy vorgestellt, die Tablets haben es vorgestellt, dieses komische Nexus Q, was dann im Endeffekt ein Schuss ins Rohr war, aber da hat sich was getan. Jetzt ist es halt, wenn man sich es anschaut, vom Design her wie eine, naja, wie so eine Apple-Präsentation. Du hast halt vielleicht mehr Gesichter, mehr verschiedene Manager und Nerd- und Hipster-Gesichter und die erklären dir die ganzen Sachen. Und der Großteil war halt zum Beispiel erklären, wie toll Google Maps ist oder was neu an Google Plus ist. Das kann ich mir anschauen, aber das hat mich jetzt persönlich nicht so angesprochen. Mhm. Ein Detail, das können wir vielleicht erwähnen, wir machen halt, glaube ich, eh nicht so Themenliste, das müssen wir ins nächste hieven, aber der Johnny hat nämlich noch reingeschrieben, das fand ich auch eine bemerkenswerte News, dass es von Samsung Galaxy S4, diesem relativ neuen Flaggschiff von Samsung, wird es jetzt eine Version geben, wo ein unangepasstes Android drauf ist. Also man muss wissen, Samsung passt diese Android-Software, die von Google kommt, stark an, auch um die eigene Marke zu schärfen. Und das wird aber nicht von allen, vornehmlich von technisch versierten Leuten, nicht gern gesehen. Mhm. Warum? Weil wenn Google ein neues Update rausbringt, braucht Samsung relativ lang, um das rauszubringen, wenn sie es überhaupt machen. Mhm. Also das ist immer so eine Zitterpartie. Und da haben sie jetzt rausgebracht, eben, oder kommt jetzt raus, eine Version, wo ein unangepasstes Android drauf ist. Wo der Johnny gefragt hat, irgendwie, naja, wird sich jetzt jemand noch irgendwann die normale Samsung-Version kaufen? Ich sage jetzt mal so rein persönlicher Meinung, ich glaube ja, weil es in der breiten Öffentlichkeit nicht gesehen wird, was da der Unterschied ist. Die Menschen machen sich, glaube ich, jetzt noch nicht so große Gedanken darüber. Wir schon, irgendwie, ja, klar, wollen es haben, aber...
Also es gibt ein neues Gerät am Markt.
Ja. Also was haben Sie präsentiert? Dieses Google Plus, was eh schon ein bisschen bekrittelt wurde vom Florian, der hat das gar nicht quotiert, der hat gemeint, warum habt ihr Google Plus ruiniert, Google mit Plus, der mehreren Spalten? Also ich habe, ja, ich weiß nicht, ich sehe jetzt da schon ein bisschen mehr, tut es rumwackeln und man kann Kärtchen hin und her klappen, erschließt mir nicht die große Revolution. Die Google Maps, ja, ist mir klar, ist total wichtig strategisch für Apple, Apple auch, für alle, einfach das neue, das Ding, wo sie gut sein müssen. War aber jetzt zum Zuschauen, fand ich einfach schnachlangweilig, die gesamte Veranstaltung. Okay. Und am Ende der Larry Page hat gut gesprochen, an und für sich. Was einfach total enttäuschend war, fand ich einfach die Fragen, die gestellt worden sind.
Waren die zu zahm? Oder?
Viel zu zahm. Man muss nicht mal kritisch sein, aber es waren halt so Fragen mit, ja, und wie sehen Sie das mit der Konkurrenz zu anderen Unternehmen und so. Und der Larry Page tut sich in dieser Rolle natürlich leicht. Er sagt, wir wollen keine Konkurrenz, wir haben lieber Kooperation. Und ich mag dieses Schachspielen und Verklagen nicht und so. Aber da ist ja kein Beef. Also da ist ja nichts, worin ich mich jetzt... Das war eigentlich alles in allem, fand ich die Google I.O. unspannend. Und deswegen muss man auch nicht, glaube ich, länger drüber reden. Wer es will, was selber anschauen, Randbemerkung kann man noch machen. Der Livestream, vielleicht hat es an mir gehangen, ich möchte jetzt, aber der war furchtbar schlecht.
Okay.
Er ist laufend abgebrochen. Ja, naja, wie es halt so ist.
Hättest du ein Ticket gekauft und wärst drüber geflogen, ne?
Ja, genau, dann hätte ich jetzt wenigstens ein Chromebook Pixel und da könnte ich mir ein Ubuntu drauf spielen. Das hätte ich vielleicht eh nicht ungern.
Ich möchte noch abschließen mit einem Literaturtipp.
Ah, okay.
Ja. Also es ist 2009 ein Buch rausgekommen von Neil Strauss. Das ist ein Autor, den ich sehr mag, und das heißt Emergency. Und das habe ich jetzt vor kurzem noch einmal zum zweiten Mal gelesen und jetzt möchte ich es rezensieren, weil es einfach sehr gut ist und eigentlich auch sehr weit in die Zukunft geschaut hat. Neil Strauss ist ein Musikjournalist. Er lebt davon, dass er so Musiker interviewt für, ich glaube, den New Yorker oder irgendein Szeneblatt in Amerika.
Okay.
Er hat ein Buch herausgegeben, das heißt The Game, und das ist recht abstrus. Er geht da herum mit so NLP-Freaks, die versuchen, durch NLP-Techniken Frauen aufzureißen und mit ihnen Beziehungen kriegen, die sie sonst nicht haben würden, weil sie hoffnungslose Computer-Nerds sind. Und das war recht lustig geschrieben. Und über seine Bücher, also er schreibt Real Life, also er schreibt Sachen, die er echt erlebt, also das ist nicht sehr gefaked, das ist auch der besondere Reiz daran, mhm, und er hat einfach eine Art, dass die größten Unsympathler und Psychopathen und seltsame und schrägen Typen, die es halt in Amerika gibt, dass er auf die eingeht und dass man merkt, also die sind zwar an sich unsympathisch, aber dadurch, dass er versucht, sie zu verstehen und so, lebst du sozusagen mit. Also, es ist also,
spannend zu lesen.
Ja, also
kurzweilig.
Kurzweilig. Und hier geht es jetzt darum, er hat, also man erfährt nicht genau wie, aber auf jeden Fall hat er das Gefühl, dass Amerika den Bach runtergeht und dass die Apokalypse kommt und dass er sich vorbereiten muss, mhm, auf den Tag danach, wenn alles zusammenbricht. Also vielleicht hat er zu viele Katastrophenfilme gesehen oder es ist, also es ist 2009 rausgekommen, es fällt da gerade rein, die New Orleans, die Überschwemmung, nicht das, Wirbelsturm Katrina. Mhm, ja. Ja, also diese Sachen fallen rein und die Ende der Bush-Ära. Also, okay, also es war jetzt nicht so weit hergeholt. Ne? Mhm. Und diese, wie soll man sagen, gesellschaftliche Grundströmung, dass es eher gegeneinander geht und eher schlechter wird, was ja auch mit der Finanzkrise jetzt nicht so
haben wir wieder die falsch war. In der, ja, Gesellschaft,
ja, noch. Man muss das jetzt halt sagen, okay, das Buch ist jetzt schon 4 Jahre alt. Ne? Aber er liegt nicht so ganz falsch. Und das Lustige ist halt, er hat diese Fähigkeit, dass er sich total halt auf irgendwelche Nuts, also auf irgendwelche verrückten Leute einlässt und das, mhm, auch nicht sehr kritisch hinterfragt, sondern halt, er jammert dann schon, weil er sich blöd fühlt, aber er macht halt total, was die ihm sagen und geht von einer seltsamen Gruppe zur nächsten, okay, weil er wahrscheinlich geübt ist, halt beruflich mit Musikern und Künstlern umzugehen, die auch alle ein bisschen außerhalb seltsam sind und er hat halt die Fähigkeit, dass er sich mit denen befreundet und so. Ne? Und das schreibt er so lieb, also sein Problem ist, er ist klein und schmächtig und totale Großstadtpflanze, in Chicago aufgewachsen und kann nicht einmal selber ein Feuer machen, geschweige denn einen Wasserhahn reparieren. Also er, wenn irgendwie die Zivilisation zusammenbricht, hat er das Gefühl, er wird gegessen von den anderen hungernden Massen. Und er wäre so gern lieber einer von denen, die überlebt und halt dann irgendwelche Vorteile hat. Und was macht er? Also zuerst einmal versucht er, sich einen anderen Pass zu holen von einem anderen Land und so. Und das ist schon einmal urschwierig. Da kommt übrigens Österreich vor, das muss zur Zeit der blau-schwarzen Regierung gewesen sein, weil da schreibt er, ein Bankerkollege empfiehlt ihn, ja, in Österreich brauchst du nur was zahlen und du kriegst einen österreichischen Pass. Und da gibt es so in der Szene, also die Leute, die wirklich Geld haben und so, die haben natürlich alle ihre Book-Out-Destination und ihr Reservepass, also die Elite, die hat schon vorgesorgt und hat in, das beschreibt dann auch so cool, die haben wirklich Lebensmittelvorräte und Geld und Waffen in anderen Staaten, auf Inseln verbunkert, irgendwo, wo sie dann hinfahren und so, weil sie wissen genau, die Zivilisation wird zusammenkrachen.
Gibt es auch diesen Ausdruck für diese Szene, Prepper?
Ja, gibt's mehrere und er geht natürlich wie eine Hure zu jeder von diesen Szenen und vergleicht die miteinander. Okay. Und auf jeden Fall, ja, bei den Preppern, also er schafft es dann, glaube ich, nach jahrelangen Bemühungen, sich auf irgendeiner Insel, St. Kitt oder so, einer Karibikinsel, okay, schafft er sich dann einen Pass zu organisieren. Aber da legen sie ihn auch ein und dann hat er immer wieder Angst, dass er da so schmierigen Typen da sein ganzes Geld gibt und sich zu Hause verschuldet. Die ganze Familie greift sich am Kopf und so und findet ihn seltsam und es ist halt urlustig zum Lesen und er steigert sich aber immer mehr rein und so und nimmt das ernst. Und okay, das andere, was er macht, dann merkt er, okay, so schnell geht das nicht mit der, also dass er andere Staatsbürgerschaft hat, dann will er sein Geld in die Schweiz gehen. Die Schweizer sagen ihm dann, ja, als von US-Leuten dürfen es kein Konto aufmachen. Mhm. Und so, und ist er ganz also konsterniert. Er hat glaubt, ja, er ist in einer internationalen Welt und jetzt, die wollen ihn nicht und so, sie wollen sein Geld nicht, das ist ganz fertig. Ne? Dann redet er mit so Typen, die Waffen horten und so Trainings abhalten für Überleben in so der Wildnis.
Paramilitärisch.
Ja, ja, und dann rennt er mit irgendwelchen, also das wäre bei uns der Strache in seiner Jugend, da irgendwelchen Neonazi-Kampftruppen, aber noch ärger halt und vielleicht, mhm, ohne Nazi, aber noch ein bisschen seltsamer. Ja. Und die, ja, da gibt es dann so eigene Trainings, die abgehalten werden, wie du eine Woche lang ohne Zivilisation lebst und wie du selber Tiere schlachtest und so. Das Buch fängt auch so an, dass eine Ziege schlachten muss und die schaut ihn dann an und er verliebt, also, sich natürlich in die Ziege.
Welt, ja, super bizarr. Die Leute, die an die, ja, Apokalypse glauben, an die baldige und...
Genau, und er steigt, und das Schöne ist halt, er ist halt die super Stadtpflanze, also er hat überhaupt keinen... Dann muss er zelten, pinkelt sich an, weil er zu blöd ist, das Zelt gescheit aufzubauen und so. Und
also ein bizarrer Bericht.
Ja, ja, und aber irgendwie liebenswert, obwohl das, okay, Thema sau ernst ist und sehr schlecht. Und das Schöne ist halt, also bei allen diesen Gruppen wird er nicht wirklich glücklich. Also er lernt zwar überall was und schreibt das brav auf und macht so Checklisten, so amerikamäßig, aber er merkt eben, das sind nicht seine Leute. Und am Schluss landet er dann in Los Angeles, ich glaube, weil er dort eh wohnt oder so, und fängt dann an mit dem örtlichen Zivilschutz, also was bei uns das Freiwillige Rote Kreuz ist, einfach dorthin zu gehen, weil ihm irgendwelche anderen Verrückten gesagt haben, ja, du musst von denen einen Pass und eine Uniform kriegen, da gibt es so, ich bin Helfer vom Katastrophenschutz, weil dann, wenn das Erdbeben kommt und die Katastrophe, dann kommst du durch die Straßensperren durch, wenn du diese Uniform hast. Und wenn er schon dort ist, dann macht er auch einen Erste-Hilfe-Kurs und das taugt ihm dann. Irgendwie zum ersten Mal macht er was Greifbares, was nützt.
Aber das ist eigentlich ein schönes Resümee dann.
Ja, ja, und dann ist das so eine Spirale. Dadurch, dass er sich jetzt, dass er da wirklich Freunde findet und sich akzeptiert fühlt und dann fährt er noch so freiwillig auf Einsätze, wo ein Zug.
Sinnvolleren
Organisation. Er, ja, dann akzeptiert er auch die Gesellschaft, was alle diese crazy Typen nicht tun. Die haben, sagen, sie arbeiten gegen die Gesellschaft oder die Gesellschaft kann dir nicht helfen, du musst dir selber helfen. Deshalb brauchst du Sturmgewehre mit extra großem Magazin, um die hungrigen Massen aus der Stadt von deinem Farmhaus wegzuhalten. Ja. Und dann besorgt er sich auch eine Waffenkarte, glaube ich, weil er keine Angst mehr hat vor den Airport-Controls, weil er sich halt registrieren hat lassen. Es gibt ja in den USA kein Meldesystem, ist irgendwie seltsam. Und er macht dann halt auch in St. Kitts, also in seiner Karibikinsel, fragt er dann auch, ob es dazu eine Katastrophenhilfe-Einheit gibt und stellt sich auch dort vor. Okay. Und er akzeptiert sozusagen die Gesellschaft. Man hätte das natürlich auch auf zwei Seiten zusammendampfen können.
Nein, das muss man.
Aber es ist ein sehr schöner Weg eigentlich. Ne?
Cool.
Und ja.
Bis jetzt rausgekommen, ist das ein aktuelles?
Nein, also 2009, 2010 ist das Taschenbuch rausgekommen.
Okay.
Aber ich kann es immer noch empfehlen. Es ist sogar jetzt eigentlich im Rückblick sogar lustiger, weil es ja auch, also das Buch hört dann auf, dass sie auf der Karibikinsel feiern den Obama-Wahlsieg und haben halt Hoffnung und so. Aber wenn man es jetzt eigentlich betrachtet, geht es mit Amerika ja doch nicht bergauf. Ne? Also ich glaube, er war sehr feinfühlig, er hat einen gesellschaftlichen Trend eigentlich gut erkannt, nur halt ein bisschen ernster genommen als andere.
Ja, die Prepper werden, oder zumindest diese Szene wird, man merkt ja immer daran, dass wenn etwas bei den Simpsons vorgekommen ist, ist es im Mainstream angekommen.
Ja, ja.
Es gibt auch mittlerweile eine Folge, die genau auch dieses Szenario,
wo sie preppen,
ja. Wo man natürlich drauf reingibt.
Ja, aber da gibt es halt noch viel ärgere Typen, so Typen, die wirklich, die dich ausbilden, dass du nur mit einem Messer
alles
in der Großstadt überlebst und so Zeugs halt.
Ja.
Aber ich habe es sehr, sehr nett gefunden zu lesen. Kann's
eigentlich also eigentlich eine Empfehlung.
Ja, Neil Strauss, Emergency. Es sind auch so nette Comics drinnen, wo so nützliche Tipps sind, wie man zum Beispiel so Plastik-Handfesseln löst und so. Und was man halt so braucht.
Natürlich. Na nett, nice. Ich habe auch gelesen, aber das werde ich, glaube ich, das nächste Mal erzählen. Ja. Ich bin schon ein bisschen ausgequatscht.
Biertaucher Podcast 106.
Im Biertaucher Podcast Nummer 106. Ganz unnördig, weil ich ja zurzeit im Lesen auf unnördige Literatur stehe. Habe ich von der Eva Menasse Quasi-Kristalle gelesen, einen aktuellen Roman. Werde ich aber das nächste Mal erzählen. Jetzt kurz zum Abschluss, weil es mir noch eingefallen ist und ich mich furchtbar ärgern würde, wenn ich es nicht in diesem Podcast untergebracht hätte. Einen Vortrag möchte ich noch erwähnen, den ich sehr amüsant fand bei der Republika, war von Linus Neumann. Das ist jemand, der auch für netzpolitik.org schreibt. @linuzifer auf Twitter hat einen Vortrag gehalten über Trollforschung. Der hat nämlich Folgendes gemacht. Es gibt ja so einen bekannten CCCler, den Fefe, der einen Blog betreibt, Fefes Blog, wo eher Verschwörungstheorien und andere, sagen wir mal, gesellschaftliche, wo sich die Gesellschaft aufreibt daran. Aus diesem Grund hat der Fefe selber die Kommentare auf seinem Blog abgedreht. Der Linus Neumann hat eine eigene Seite eröffnet, Kommentare zu Fefes Blog. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Url heißt, aber ja, genau, der wird von Fefe auch die Trollgrube genannt. Und dort können die Leute die Artikel kommentieren.
Und
sie haben dann verschiedene statistische Verfahren angewendet und haben analysiert, wie groß ist das Level der Schimpfworte, wie versteigert sich das im Lauf, wie groß ist der Informationsgehalt eines Postings. Das fand ich übrigens ganz lustig, da haben sie sich eine komplett simple Nerd-Idee einfallen lassen. Sie haben nämlich einfach ein Posting genommen als Text und gezippt. Und je kleiner das ZIP war, desto weniger der Informationsgehalt.
Ach so, weil es redundant ist.
Ja, genau. Also so haben sie das angeschaut. Und sie haben dann auch entwickelt einen, weil es gibt ja auch, er hat gemeint, er möchte es jetzt nicht, das ist gar kein so fieses Projekt. Es gibt auch Leute, die durchaus ernsthaft diskutieren wollen. Und sie haben deswegen so eine Art Trollfilter entwickelt. Mhm. So Leute, die besonders viel trollen, da haben sie in die statistischen Verfahren präsentiert oder so. Da haben sie so eingerichtet, dass vorm Posten eines Kommentars musst du ein Capture eingeben. Und bei Trollen ist auch dieses Capture zu lösen. Nur egal, was sie eingeben, auch wenn es richtig ist, es wird als negativ erkannt.
Böse.
Und nach dem fünften Mal sind die dann weg. Also das ist auch ein Vortrag, den wir dann auch verlinken. Mhm. Und der ist sehr amüsant und flott. Glaube ich, nur eine halbe Stunde oder so.
Ich möchte eine eigene YouTube-Show, wo man von Webcam die Gesichter sieht von den Trollen, wie sie das Capture nicht lösen können.
Gerade ärgern, so mit beiden Fäusten auf die Tastatur. Ja. Das noch so als letzte kleine Randnotiz. Ich glaube, jetzt können wir den Podcast langsam schließen,
dann rufen
oder?
Wir auf, uns nächstes Mal zu besuchen, auf das wir nicht nur zu zweit sind. Nämlich am 27. Mai.
Stimmt das? Müsste so weit sein.
Also auf jeden Fall nächsten Montag, 19.30 Uhr, altes AKH, Innenhof 2, vor dem Hörsaalzentrum.
Das wird lustig. Ja, dann bis zum nächsten Mal und schönen Sommerabende. Hoffentlich wird das Klima noch ein bisschen wärmer.
Und danke fürs Zuhören.
Bis dann.